WDR 2 Arena.
Mit Michael Brock. Hallo, guten Abend zusammen. Männer werden benachteiligt von der Wiege bis zur Bahre. Das schreibt jemand im Internetforum und zählt Argumente auf. Jungs, heißt es da, fehlt auf die männliche Bezugsperson. Mehr Väter werden oft weggeschieden. In Kindergärten und Grundschulen sind fast nur Erzieherinnen zu finden. Und später dann haben die Jungs die härteren Jobs und müssen sich auch noch rumschlagen mit Frauenbeauftragten. Kein Beauftragter weit und breit, der ihre Interessen wahrnehmen könnte. Männer, außerdem steht da, sterben früher als Frauen und werden viel weniger gefördert, so die Kritik. Ja, wie ist das? Ist das eine zutreffende Sicht der Dinge? Wir greifen heute in der Arena mal voll in die Mann-Frau-Beziehungskiste. Und es wäre schön, wenn Sie mitmachen.
WDR 2 Arena. Jetzt anrufen und mitmachen. 0800 5678 222.
Geht das auch? wdr2@wdr.de ist die richtige Adresse. Bei uns ist Dr. Eugen Maus. Er ist Psychologe und Vorsitzender von Mandat, also Mann, M-A-N-N, Dat, e.V., einer überparteilichen Interessenvertretung für männliche Bürger, Herr Dr. Maus. Mandat ist vor 5 Jahren gegründet worden. Sie kritisieren, wenn man mal nachguckt, den Feminismus ziemlich grundsätzlich und sprechen davon, dass Männer diskriminiert werden, also ziemlich großes Kaliber. Wo werden die denn diskriminiert? Aus Ihrer Sicht.
Ja, ich mache es vielleicht gerade mal in der Reihenfolge, wie Sie es so schön eingeleitet haben, von der Wiege bis zur Bahre. Ja. Und da fange ich mit den Jungs an, die werden in der Schule benachteiligt. Das ist nicht unsere Privatmeinung, das ist eine Feststellung aus einer Studie des Bildungsministeriums von 2007. Da heißt es, Jungs werden bei gleicher Qualifikation, also bei gleichen Leistungen, öfter schlechter benotet und bekommen schlechtere Zuweisungen an weiterbildende Schulen. Das ist der Punkt. Dann haben wir, wenn der Junge dann ein bisschen älter ist, muss er unter Umständen einen Zwangsdienst leisten. Exklusiv, das müssen nur Männer in Deutschland um uns herum, den Wehrdienst, ja, das muss man manchmal dazu sagen, aber es ist ein Zwangsdienst, kann natürlich auch freiwillig geleistet werden. Und die meisten Länder um uns herum in Europa haben dieses archaische Relikt längst abgeschafft. Das heißt, da vertraut man nicht mal drauf, dass die Männer hauen und stechen müssen, sondern da sagt man, wir brauchen eine Freiwilligenarmee oder eine Berufsarmee oder sowas.
Das heißt, Sie sagen, die Benachteiligung zieht sich durch das Leben durch und Sie gehen sogar noch einen Schritt weiter in Ihren Papieren und sagen, das ist politisch gewollt. Ja. Was meinen Sie damit?
Ja, es ist ja nicht so, dass die Politiker und Politikerinnen das nicht wissen könnten. Erstens denke ich, dass sie es wissen müssen. Und außerdem ist es so, dass es bisher keine entscheidenden Maßnahmen dagegen gegeben hat. Es ist sogar so, dass es lang groß angelegte Programme gibt, die ausdrücklich Mädchen fördern. Da haben wir nichts dagegen, wenn die gefördert werden. Aber auf der anderen Seite werden genau die Verlierer, zum Beispiel die Bildungsverlierer in Deutschland, nämlich die Jungs, die werden nicht gefördert. An denen zieht man einfach vorbei.
Dankeschön. Die zweite in der Runde ist Dr. Marion Gierden-Jülich. Sie ist Staatssekretärin im Ministerium für Generationen, Familien, Frauen und Integration Nordrhein-Westfalen. Langer Name. Frau Dr. Gierden-Jülich, es gibt also ein Frauenministerium. Wieso eigentlich kein Männerministerium?
Wir vertreten, wenn Sie so wollen, durch den Familienbezug, durch den Generationenbezug, auch im Wege der Integration und wir sind auch zuständig für die Jugendhilfe, genauso Männer mit, wie wir Frauen vertreten.
Sie haben gerade die Vorwürfe gehört. Was tun Sie denn für die Jungs zum Beispiel?
Also ich kann diese Vorwürfe eben nicht nachvollziehen. Wir fördern im Rahmen unserer Jugendhilfeprogramme nicht nur eine Landesarbeitsgemeinschaft Jungenarbeiten, das tun wir schon seit einigen Jahren. Wir haben eine Jungeninitiative gestartet. Wir achten sehr stark darauf, dass die Maßnahmen, die Leistungen der Jugendhilfe Jungen wie Mädchen zur Verfügung stehen. Wir haben eine größere Inanspruchnahme zum Beispiel bei den offenen Türen durch Jungs als Mädchen. Es sind 10% mehr Jungs, die diese offenen Türen in Anspruch nehmen, sprich also wo die Anlaufstelle am Nachmittag in der Freizeit für sie da ist. Also ich kann mit diesen Vorwürfen in dieser Form eigentlich gar nicht viel anfangen. Ich würde mir auch wünschen, dass man das dann ganz mal ein bisschen differenzierter runterbricht.
Das machen wir sicher in den nächsten 2 Stunden. Eine Sache noch, das Bundesbildungsministerium haben wir in Recherchen festgestellt, hat eine ganze Menge an Frauenförderprojekten, aber zum Beispiel kein einziges Jungsförderprojekt. Sie sagen jetzt, Nordrhein-Westfalen tut da schon etwas. Haben Sie für so eine politische Wegrichtung sozusagen Verständnis denn?
Ich glaube, auch auf Bundesebene ist es nicht unbedingt das Bundesbildungsministerium, weil das Bundesbildungsministerium hat ja keine Kompetenz für die Schulpolitik. Und da wäre es ja angesagt, dass man entsprechende Initiativen macht. Diese Kompetenz liegt ja bei den Ländern inzwischen. Aber ich weiß vom Bundesfamilien- und Jugendministerium, dass die ebenfalls entsprechende Projekte, die sich ganz gezielt Fragestellungen von Jungs heute zuwenden, aufgelegt haben.
Also es gibt ein einziges Projekt, Neue Wege für Jungs. Das ist ein Mikro-Miniatur-Projekt, was sich neben dem Girls Day ausnimmt wie ein Lion-Sing-Spiel neben einer Wagner-Inszenierung.
Ja. So, nein, das jetzt würde ich gerne,
bevor Sie jetzt gleich schon streiten, das werden Sie ja sicher im Verlauf der Sendung noch häufiger machen, würde ich gerne Ulrike Wenner erstmal begrüßen. Sie ist Leiterin des Stabes Chancengleichheit am Arbeitsmarkt bei der Bundesagentur für Arbeit Nordrhein-Westfalen. Frau Wenner, Stichwort gerade schon gefallen. Girls Day ist jetzt wieder im April. Da sollen also Mädchen an Männerberufe, wenn man so will, traditionell technische Berufe etc. herangeführt werden. Bräuchten wir denn nicht eigentlich auch einen Boys Day?
Derartige Aktivitäten gibt es bereits. Und ich denke, an meiner Funktion bzw. an diesem gesamten Aufgabenbereich der Bundesagentur für Arbeit kann man gut festmachen, dass diese eingangs geäußerten Anschuldigungen, sage ich mal, nicht zutreffen. Diese Funktion nennt sich Chancengleichheit von Frauen und Männern am Arbeitsmarkt. Und ich denke, daran kann man nachvollziehen, was sich in dem Thema auch getan hat. Wir sind in der Frühphase, in den Anfang der 90er Jahre, unter dem Stichwort Beauftragte für Frauenbelange gestartet, aber eben im Sinne dessen, was sich an Entwicklungen aufgezeigt hat, sehr wohl genau zu dieser Perspektive gekommen, beide Geschlechter in den Blick zu nehmen.
Das heißt also, wenn man mal in die Statistik guckt und stellt fest, 2/3 der Schulschwänzer zum Beispiel sind Jungs, Alkoholmissbrauch, immer noch, muss man sagen, auch größtenteils bei Jungs. Also das ist, da würden Sie sagen, da arbeiten wir dran?
Selbstverständlich. Denn das, was also im Rahmen von Aktivitäten zur Berufsorientierung läuft, also Girls Day, wir sind voll mit dabei, ich halte das auch für sehr wichtig, aber letztlich das Tagesgeschäft ist ein anderes, was Berufsorientierung ausmacht. Und da sind wir also gerade in Nordrhein-Westfalen mit den einschlägigen Ministerien, ob das jetzt Gleichstellung ist. Ich komme gerade von einer Veranstaltung in Dortmund, Zukunft durch Innovation, wo wir mit dem einschlägigen Innovationsministerium, mit dem Arbeits-, mit dem Wirtschaftsministerium diese Thematik in die Berufsorientierung einbringen und da Jungen wie Mädchen sozusagen für das, was Berufswelt fordert, sensibilisieren, informieren und von daher in beide Richtungen aktiv sind.
Das sind Ihre Experten und jetzt sind wir gespannt auf Fragen, Meinungen, Eindrücke von WDR2-Hörerinnen und Hörern. Ist das Frauenförderung Männerbenachteiligung geworden? Sagen Sie uns das. 0800 5678 222 ist die richtige Telefonnummer und Mails sind auch schon. Die WDR 2 Arena, wie immer zu erreichen per Mail unter wdr2@wdr.de und diesen Weg hat Birgit Dux gewählt aus Hema. Sie sagt, ich als Frau habe mich nie benachteiligt gefühlt. Ich brauche für mich keine Gleichstellungsbeauftragte. Es kommt ganz natürlich auf mich an, auf mich selbst. Ich muss die Chancen, die sich mir bieten, auch nutzen und mich trauen, etwas Neues auszuprobieren. Am Telefon unter der 0800 5678 222 ist jetzt Thomas Fied aus Bochum. Namens Herr Fied.
Schönen guten Abend, Herr Brocker.
Wie sehen Sie das denn mit den Jungs und den Mädchen?
Ich habe das schon im Vorgespräch, bevor das kurz erwähnt wurde schon, gesagt, dass in der Schule die Noten schlechter sind für die Jungs, wenn sie die gleiche Leistung bringen wie Mädchen. Und das habe ich erfahren, vor allem dadurch, dass ich jahrelang Nachhilfeunterricht gegeben habe.
Also Sie sagen, das sind keine Einzelfälle, sondern das zieht sich durch.
Das zieht sich durch, ja, allerdings. Und wissen Sie, die Jungs, ich habe größtenteils Jungs unterrichtet in Nachhilfe. Und die sind manchmal ein bisschen raubeinig, aber sie können was.
Also, das würde ich jetzt gerne mal fragen, weil das häufiger auftaucht, auch in Mails, die wir jetzt schon bekommen haben. Dr. Marion Girden-Jüli, Staatssekretärin im, ich sage jetzt einfach mal, Familienministerium Nordrhein-Westfalen. Jungs leisten das Gleiche, kriegen aber schlechtere Noten?
Also durchgängig würde ich das nicht bestätigen, aber ich kann, Herr Fied hat insofern recht, dass wir in den letzten Jahren bemerkt haben, dass Jungs durch andere Verhaltensmuster, die sie an den Tag legen, oftmals sehr viel schneller so als Störenfriede im Unterricht empfunden
weil
werden.
Weil sie lauter sind.
Weil sie lauter sind, weil sie einen anderen Bewegungsdrang haben als Mädchen. Und dass sich das jetzt durchgängig auf die Notengebung auswirkt, das bestätigen unsere Erfahrungen nicht. Aber es ist so, dass wir offensichtlich auch in den Schulen daran arbeiten müssen, wie wir lange daran gearbeitet haben, dass Mädchen ein Stück weit mehr in den Vordergrund rückten, müssen wir jetzt daran arbeiten, dass die Jungs in ihrer Selbstwahrnehmung auch gesehen werden.
Ja, wie ist das denn, Ulrike Wenner von der Bundesagentur für Arbeit Nordrhein-Westfalen? Die Jungs sind ja nicht nur manchmal lauter, sondern auch rauer, raubauziger, wie auch immer, rempeln an, sowohl in Wort als auch in Tat. Das kann ja auch Nachteile geben, wenn es darum geht, einen Ausbildungsplatz oder einen Arbeitsplatz hinterher zu bekommen. Arbeiten Sie an dem Thema?
Sicherlich auch, aber vorrangig ist das natürlich mal was aus dem Elternhaus und aus dem sozialen Umfeld, denke ich, geprägt wird, was also solche Verhaltensweisen anbetrifft, die jetzt gerade beschrieben worden sind. Aber es gibt natürlich Angebote, wenn es also jetzt Schwierigkeiten gibt, eine Berufswahl zu treffen oder eben sich adäquat zu präsentieren, beziehungsweise eben auf die Betriebe zuzugehen, dass das gesamte Spektrum der Berufsorientierung und Beratung der Bundesagentur natürlich auch mit aufnimmt. Mhm.
Herr Fied, was müsste man denn da tun, aus Ihrer Sicht?
Ja, das Problem ist, es werden immer mehr weibliche Lehrer eingestellt. Und es sollten mehr männliche Lehrer eingestellt werden.
Als Vorbild.
Schauen Sie
für
in
die
USA zum Beispiel, das Wort Teacher, also Lehrer,
ja,
ist sofort also belegt mit weiblich.
Mhm. Lassen Sie uns einfach mal auf Deutschland gucken. Also das ist ja auch etwas, was Herr Dr. Maus von der Initiative Mandat vorhin gesagt hat, dass es, ja, wie soll ich sagen, zu viele Frauen, insbesondere bei der Grundschule, in Kindergärten gibt, die da Erzieherinnen sind. Also Sie sagen auch, mehr Männer da.
Das sehen wir nicht als die Ursache an. Die Ursachen sind gut bekannt und erforscht im Grunde, nicht? Man weiß, dass es seit der PISA-Studie, weiß man, was es ist. Es sind Defizite bei der Sprache, bei der Lesekompetenz, bei der Motorik und so. Und eigentlich müsste man dann mal anfangen, da ganz konkret etwas zu machen. Aber es passiert nichts.
Was müsste man denn machen?
Also ich bin kein Politiker und ich meine, wir können bestenfalls gute Ratschläge geben, aber es müssen natürlich im gleichen Umfang zum Beispiel Forschungs- oder Initiativprojekte aufgelegt werden, wie man das für die Mädchen macht. Ich erinnere dann, seit 2007 gibt zum Beispiel das Bundesbildungsministerium weit über 100 Millionen Euro aus, um Frauen an die Spitze zu bringen. Ja? Und es gibt, im gleichen Atemzug leistet man es sich, also ein ganzes Bildungspotenzial, das die Jungs repräsentieren, einfach fallen zu lassen. Also da muss etwas passieren. Das reicht nicht, wenn man sagt, wir machen Gleichstellung für Mädchen und für Jungen, für dieses und können
also
wir gar
sagen,
nichts
die Jungs
kaufen.
Haben ein Nachholbedürfnis.
Absolut, es gibt, ja.
Dankeschön, wir setzen das gleich fort. Herr Fied, danke für den Anruf. Sag nochmal die Telefonnummer, unter der wir zu erreichen sind. Das ist die 0800 567 822. Männer Benachteiligung geworden, fragen wir heute Abend in der WDR 2 Arena und telefonieren mit Hörerinnen und Hörern, sagen vor allen Dingen auch, was manche andere dann geschrieben haben in der Mail. Nochmal zum Thema Lehrer und Lehrerinnen. Karl Eichinger beispielsweise aus Düsseldorf verweist darauf, dass an den Gymnasien des Regierungsbezirks Düsseldorf im letzten Jahr 2/3 Frauen und nur 1/3 Männer eingestellt worden sind. Dr. Marion Girden-Jüli, Staatssekretärin im Integrationsministerium des Landes. Wieso eigentlich?
Es gibt nicht mehr Bewerbungen. Wir haben schon im Moment das Problem, dass der Lehrer- und Lehrerberuf ein Beruf ist, der überwiegend von Frauen gewählt wird. Wir haben, das ist offen einzuräumen, eine viel zu geringe Zahl männlicher Bewerbungen. Und es wäre sicher wünschenswert, wenn wir in den Lehrerkollegien ein ausgewogenes Verhältnis von männlichen und weiblichen Lehrern hätten.
Ulrike Wenner von der Bundesagentur für Arbeit, müssten Sie da nicht auch mal dann trommeln und sagen, hallo Männer, Lehrerberuf ist spannend, geht da mal rein?
Also da es freie Berufswahl gibt, steht das also Jungen und Mädchen schon mal gleichermaßen frei. Was, denke ich, mit reinspielt, ist, dass es das auch mal historisch zu betrachten gilt. Denn die Domänen sozusagen, in denen Frauen sich beruflich entwickeln und entfalten konnten, waren im Prinzip erstmal so die erzieherischen, helfenden, heilenden Berufsfelder. Und von daher ist das einfach ein ganz tradiertes Bild, was nach wie vor sich auswirkt. Mhm. Ich denke aber, dass so wie wir zurzeit ja sehr intensiv einen Rollenwandel in der Väterrolle erleben, dass also Väter sich sehr viel stärker doch einbringen in die Familienarbeit, dass auch das gestützt wird,
ja,
dass genauso Männer gefordert bzw. gebeten sind und sich auch engagieren werden, indem sie sich entsprechend in diese sozialen, bisher eher frauendominierten Bereiche einbringen. Und Sie fragten vorhin nach einem Kontrapunkt zum Girls Day. Diese Aktivitäten unter dem Stichwort neue Wege für Jungs, die gehen genau in die Richtung, zu sagen, guckt doch mal weg von euren jungenmäßig traditionell geprägten Berufen und guckt mal, ob ihr da nicht auch was findet, wo ihr Spaß dran habt und wo ihr eben dann so gesehen solche in Anführungszeichen Begleiterscheinungen, wie sie gefordert sind, in die Wege leiten.
Also, dann gucken wir mal ins pralle Leben. Elke Dickert hat uns angerufen aus Köln. Namen, Frau Dickert.
Guten Abend.
Sie haben Kinder und sind alleinerziehend.
Ich bin alleinerziehend mit zwei Kindern. Mein Sohn ist 8, meine Tochter ist 9. Und ich wohne hier in Ehrenfeld und habe die Erfahrung gemacht, mein Sohn hatte das große Glück, dass er sein letztes Kindergartenjahr hier in der Gutenbergstraße in einem Kindergarten verbringen konnte, wo es eine männliche Kindergartenleitung gab und auch einfach, ich sage jetzt mal nicht einen Überhang an männlichen Erziehern, aber einfach ganz viele.
Mhm. Das ist ganz selten, muss man dazu sagen, im Landesdurchschnitt.
Ja, und das hat meinem Sohn einfach sehr gut getan, weil er ist einfach vorher mit meiner Tochter zusammen in einem Kindergarten gewesen, wo halt, da gab es keine Männer, außer den Pastor. Und war einfach so.
Dann sagen Sie doch mal, woran Sie es gemerkt haben, dass das Ihrem Sohn gut getan hat.
Der ist aufgeblüht. Er ist einfach aufgeblüht. Er hat sich da wahnsinnig wohl gefühlt. Ich hatte das Gefühl, dass ihm, also er hat sich am Anfang unglaublich gesperrt, weil wir sind weggezogen, wie gesagt, nach Trennung und so weiter. Und er wollte auf keinen Fall in diesen Kindergarten. Und nach dem ersten Tag hat meine Mutter ihn damals abgeholt und hat gesagt, Oma, ich habe der Mama heute Morgen gesagt, ich will da nicht hin. Und alles ist total blöd. Und eigentlich ist es da total schön.
Ja, lag es denn daran, dass der Erzieher jetzt dann mit ihm Fußball gespielt hat oder gerauft hat? Oder woher ist das gekommen?
Ich glaube einfach, dass eben der Kontakt zwischen eben Männern und Jungs dann einfach ein ganz anderer ist. Also ich habe das vorhin auch schon gesagt im Eingangsgespräch. Ich stehe nicht so auf Brumm-Brumm mit Autos spielen und ich kann auch nicht so wirklich mit Star Wars und mit diesem ganzen, weiß ich nicht, was da so alles mit zusammenhängt. Das ist nicht so mein Ding. Ich bin eher so auf der Welle meiner Tochter mit Glitti Glitti und Rosa und Schleifchen hier und Schleifchen da. Und ich bin schon selbstbewusst. Meine Tochter ist auch sehr selbstbewusst. Ja. Aber es ist halt schon so, dass wir eben einfach Frauen sind.
Ja.
Sohn halt oft dann, ich sag mal, ein Stück weit zu kurz kommt, weil er gegen zwei Frauen, meine Kinder sind halt ständig bei mir, sage ich jetzt mal, sind sehr häufig bei ihrem Papa, werden da auch gut betreut und alles Mögliche. Aber es ist doch was anderes, dass er, sagen wir mal, so sein Normalleben, seine 5-Tage-Woche sozusagen hier absolviert, gegen zwei Frauen.
Ja.
Und da hat er manchmal, glaube ich, einen harten Stand.
Ja, ich kann das verstehen. Das ist ja so wirklich das pralle Leben. Das berichten auch viele Erzieherinnen und Erzieher. Dr. Eugen Maus ist bei uns von der Initiative Mandat. Herr Dr. Maus, wir haben eben gehört, es gibt zu wenig Männer, die Lehrer und Erzieher werden wollen. Daran hängt es doch offensichtlich auch.
Ja, also das war ja früher, ich muss da ein bisschen widersprechen, der Frau, wenn er, das war ja früher ein traditioneller Männerberuf. Ja, meine Lehrer an der Grundschule waren alle Männer, bis auf vielleicht ein oder zwei Frauen. Ja. Und das ist erst ein Frauenberuf geworden. Und wenn man sagt, ja, man müsste dann die Männer fordern, dass sie sich da mehr reingeben, das ist schön zu sagen, wir fordern die Männer, aber man fordert doch, man fördert doch zum Beispiel die jungen Frauen und sagt, wir möchten euch gerne mehr in den technischen Berufen haben, dann kann man doch genauso gut auch die Männer fördern und kann sagen, hier, das sind interessante Programme, guckt euch das mal an, geht dahin, dieses Projekt zum Beispiel Neue Wege für Jungs, wenn Sie sich mal die Poster dafür anschauen, da gewinnt man den Eindruck, die Jungs sollen da umerzogen werden. Ja, da steht zum Beispiel, dieser Junge hat erkannt, dass Wäschebügeln cool ist. Ja, also die Jungs sollen praktisch die defizitären Positionen einnehmen, die die Frauen für sich nicht mehr würdig erachten. Und die Mädchen sollen in Vorteilspositionen gefördert werden. Ja. Wenn man so etwas macht, dann lässt man sie politisch einfach fallen, die Jungs. Und das ist nicht gut für den gesellschaftlichen Frieden auf Dauer.
Lassen Sie uns noch mal jemanden dazu holen, der jetzt angerufen hat, gerade nämlich Thomas Lüttich. Lütz aus Kevelaar. Guten Abend, Herr Lütz.
Guten Abend.
Sie sind Vater von 3 Söhnen.
Richtig, ja.
Und wollen auch noch mal was sagen zum Thema Kindergarten.
Ja, also ich habe, wie gesagt, die Jungs fast immer abgeholt am Kindergarten. Und was mir halt aufgefallen ist, war, ich brauchte die nie zu suchen. Das heißt, ich kam da rein und ging entweder im Sandkasten oder auf die Fußballwiese und da waren alle Jungs versammelt. Während die Mädchen dann noch im Gruppenraum saßen, die haben dann noch gebastelt, Bilder gemalt oder Ketten zusammengesteckt oder so etwas. Und da hat man einfach schon gemerkt, wie die in die Grundschule kamen nachher, da waren die, was die motorischen Fähigkeiten anging, was das in Anführungsstrichen ruhig sitzen bleiben, sich konzentrieren auf eine Sache. Die waren da ja viel mehr trainiert, wie zum Beispiel die Jungs. Die liefen nicht nebenher, das möchte ich so nicht sagen. Aber da wurde ja weniger, das war auch einfach für den Kindergarten, da waren also nur Damen. Die Jungs, wie gesagt, eine Aufsichtsperson, damit es keine Kopperei gab. Und ansonsten waren die sich im Spiel selbst überlassen.
Ja.
Wäre bei den Mädchen doch da viel differenzierter drangegangen worden.
Also, dann frage ich jetzt mal Marion Gierden-Jüli, Staatssekretärin im Integrationsministerium Nordrhein-Westfalen, immer schwieriges Wort. Sie sind ja nun unter anderem zuständig für die Kindergärten. Also, wir haben es jetzt von mehreren Seiten gehört, da muss offensichtlich was getan werden, mehr männliche Erzieher und beide Geschlechter besser fördern auf sehr spezifische Art und Weise. Tun Sie das?
Also unser Anspruch, wir basteln gerade an einer neuen Bildungsvereinbarung, weil wir auch ein neues Kindergartengesetz in Nordrhein-Westfalen haben. Und da ist der Anspruch schon der, dass Jungen und Mädchen gleichermaßen in ihren Fähigkeiten bestärkt und gefördert werden. Und die Hoffnung wäre, dass auch junge Männer den Erzieherinnenberuf, der, wie wir wissen, ein nicht so besonders gut bezahlter Beruf heute ist und vielleicht deshalb nicht attraktiv ist, eben nicht in dem Maße wählen, wie wir es uns wünschen würden, weil Frau Dickert und Herr Fiedes zuzustimmen, wir brauchen natürlich für Jungen und für Mädchen jeweils auch Ansprechpartner des anderen Geschlechtes.
Wobei, ganz kann ich Sie dann natürlich nicht rauslassen, denn die Bezahlung von Erziehern, die kommt zwar erstmal von den Städten, aber indirekt natürlich auch vom Land. Also da könnten Sie auch was dran machen, um die zu verbessern. Ne?
Was wir im Moment erwägen, ist, dass wir also an das Qualifikationsniveau ein Stück weit heraufsetzen. Wir haben mit dem Gesetz ja ein Fachkräftegebot verankert und wir denken im Moment gemeinsam mit vielen Fachhochschulen hier im Land darüber nach, wie wir auch den Erzieherberuf dahingehend aufwerten können, dass er ein Stück weit akademisiert wird.
Nicht? Dankeschön. Wir setzen das fort, die WDR 2 Arena, über Frauenförderung und Männerbenachteiligung. Rufen Sie uns an, wenn Sie mitmachen wollen. Viele Beispiele haben wir gerade schon gehört. Mehr kommen sicher gleich. Wenn Sie uns anrufen, 0800 5678 222, die Telefonnummer, oder wdr2@wdr.de. Peter Weigel zum Beispiel hat geschrieben, Frauen werden immer noch zu 30% schlechter als Männer bezahlt. Sie haben die schlechtere Ausbildung, aber ihr Anteil an leitenden Funktionen ist immer noch sehr gering. Von Lea Häuser aus Leverkusen, die sagt, das mag ja sein, dass in der Schule Jungs zu wenig gefördert werden, aber hinterher sieht das ganz anders aus. An Hochschulen beispielsweise werden die Frauen immer weniger, je höher die Hierarchiestufe ist. Bei den Studentinnen sind sie noch leicht in der Überzahl, aber dann später der Prozentsatz bei den Professorinnen, der ist verschwindend gering. 0800 5678 222, wenn Sie dazu eine Meinung haben oder zu anderen Aspekten der Frauenförderung, der Männerbenachteiligung. Klaus Gerz hat uns angerufen aus Dorsten. Guten Abend, Herr Gerz.
Ja, guten Abend.
Wie stehen Sie denn zum Thema?
Ja, also ich habe da ein riesiges Problem und das schon seit vielen, vielen Jahren. Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie dieses Thema aufgegriffen haben.
Oh, bitte.
Weil auch im Bekanntenkreis merke ich, wie viele Männer darunter leiden, dass eben diese Kultur sich so entwickelt hat, dass vor Jahren schon eine gedankenlose Abwertung eigentlich von Männern zu einem normalen Umgang gehört.
Sagen Sie mal so ein Beispiel, damit es handfest wird. Wo sehen Sie das? Wo merken Sie das?
Also ich, wenn ich zum Beispiel sehe, dass das Statistische Bundesamt in diesem Jahr festgestellt hat, um jetzt schnell mal zu Ihrem Thema zu kommen, dass Frauen weniger verdienen oder so. Das war ja, glaube ich,
Anfang der Woche, ja.
Ja.
Das war eine EU-Studie sogar, ja.
Ja, genau. Das ist ja auch überhaupt in keiner Weise bestritten. Nur diese Untersuchung dazu, die Ursachen, da wird eine mediale gezielte Desinformation betrieben zu diesem Thema. Nämlich es gibt ganz, ganz viele Gründe dafür, dass Frauen weniger im Job arbeiten, überhaupt insgesamt arbeiten wollen auch. Und dass Frauen sich mit anderen Berufen beschäftigen von Anfang an. Diese ganzen Beispiele, die Sie auch von den Jungen schon hatten, zeigen ja, dass Jungen sich völlig anders entwickeln.
Also dann fragen wir jetzt mal Ulrike Wenner von der Bundesagentur für Arbeit. Die kennt ja die ganzen Löhne und Gehälter und was es da so alles gibt. Anfang der Woche, Sie haben es erwähnt, kam raus, EU-Studie in Deutschland, Frauen ungefähr ein Viertel verdienen im Schnitt ein Viertel weniger als Männer. Stimmt die Studie?
Ja, und es geht mir jetzt nochmal darum, auch was Grundlegendes zu sagen, was auch verschiedene andere Beiträge aufgreift. Also ich denke, man sollte sich nochmal klar machen, Frauenförderung ist betrieben worden, weil der grundgesetzliche Anspruch, den wir zum 60. Mal sozusagen jetzt feiern in diesem Jahr, nicht eingelöst war und man deshalb 94 das Grundgesetz erweitert hat und nicht nur gesagt hat, Frauen und Männer sind gleichberechtigt, sondern dass der Staat auch Maßnahmen ergreift, um die tatsächliche Gleichberechtigung herzustellen. Mhm. Und das hat sich insbesondere einmal gezeigt im Rahmen der Wiedervereinigung. Und es hat sich gezeigt im internationalen Vergleich, was die EU-Ebene anbetrifft. Und genau vor dem Hintergrund finden eben solche Vergleichsstudien statt, wie Sie sie jetzt angeführt haben. Zum Beispiel eben, was Unterschiede im Lohn- und Gehaltsniveau anbetrifft, was Fragestellungen, wie vorhin kamen, Frauen in Führungspositionen im Wissenschaftsbereich. Mhm. Und da sind wir ganz schnell bei dem Hauptthema der Bundesagentur, Fachkräftebedarf und die Potenziale, die da sind, sozusagen zu erschließen für den Arbeitsmarkt.
Das heißt also, je besser jemand ausgebildet ist, desto besser verdient er dann natürlich auch oder sie in dem Fall.
Ja, wir haben im öffentlichen Dienst, da ist es sicherlich pari-pari gehalten, aber bezogen auf das, was letztlich in den konkreten Einzelarbeitsverhältnissen ist, gilt es nach wie vor festzustellen, dass Frauen da teilweise von vornherein niedriger bezahlt werden.
Dr. Eugen Maus von der Initiative Mandat. Jetzt haben wir es von mehreren Quellen gehört. Frauen verdienen deutlich weniger. Sie sagen, es stimmt nicht.
Also das hat schon die Renate Schmidt, die Vorgängerin von der Frau von der Leyen, gesagt, dass es praktisch seit 1972 keine geschlechtsspezifischen Tarifverträge mehr gibt. Und es hat auch der Herr Spittler selber eingeräumt.
Der
EU-Kommissar für Gleichstellungsfragen hat das eingeräumt, dass die Ursachen nicht in einer Lohndiskriminierung liegen. Es wird oft so hingestellt, als würden die Frauen für die gleiche Arbeit weniger Geld bekommen. Das stand sogar in einer Rede von der Frau von der Leyen auf ihrer Homepage. Wir haben hingeschrieben, haben gesagt, wie verträgt sich das mit dem, was Spittler, was die Statistische Bundesamt sagt. Die wurde nach 2 Tagen vom Netz genommen. Mit vielen Dank für den Hinweis, das sei so nicht richtig, auch wenn das immer so in der Öffentlichkeit und in den Medien verbreitet wird. Mhm. Es gibt Einkommensunterschiede, ja, es gibt Unterschiede, was die Leute in der Tasche haben. Aber das sind nicht nur Unterschiede zwischen Männern und Frauen, sondern auch zwischen Frauen und Frauen und zwischen Männern und Männern. Ich verdiene auch nicht so viel wie ein Aufsichtsratsvorsitzender, weil ich mich nicht so reingehängt habe, ich Dummkopf. Ne?
Gut, ja. Lassen Sie uns Rudolf Schneider noch dazu nehmen. Ganz eben aus Duisburg, der uns angerufen hat. Herr Schneider, guten Abend.
Guten Abend.
Wie sehen Sie das denn mit der Frauen- oder der Männerbenachteiligung, je nachdem?
Ja, die Männerbenachteiligung, das habe ich selbst erlebt, in den 50er Jahren hat da schon stattgefunden, weil in den 50er Jahren ein Lehrermangel bestand. Die Lehrer waren alle im Krieg geblieben. Und ich kann mich erinnern, meine erste Lehrerin war eine ganz junge Dame, die Volksschuleklasse geleitet hat, eine erste Klasse. Man hat die also richtig darauf losgelassen. Und ich weiß heute noch, wie sehr sie Mädchen vorgezogen hat. Mhm. Das hat sich also durchgezogen bis in die 3. Klasse. Das hat dazu geführt sogar, dass ich mal 6 Wochen die Schule geschwänzt habe. In der damaligen Zeit war das was Entsetzliches.
Das heißt, wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, Sie sagen, weil eben so viele Männer im Krieg als Soldaten gefallen sind, wie man so sagt, dann Frauen in Berufe nachgerückt sind, sind da sozusagen die Grundlagen gelegt worden für die Ungleichheit, die wir heute schon ein paar Mal gehört haben.
Das glaube ich heute sogar, ja.
Mhm. Dr. Marion Gierden-Jülich ist bei uns, Staatssekretärin im Integrationsministerium. Was sagen Sie?
Es ist richtig, dass in den 50er Jahren sich Berufe für Frauen geöffnet haben, die sie vorher nicht wahrnehmen durften. Allerdings durften die Lehrerinnen von damals dann auch nicht heiraten. Wenn sie dann heirateten, mussten sie sofort aus dem Schuldienst wieder ausscheiden. Dann kam aber eine Phase, wo sich die Frauen wieder komplett zurückgezogen haben. Und eigentlich haben die Frauen, sagen wir mal, die Bildungschancen, die ihnen eröffnet wurden, dann Mitte, Ende der 60er Jahre, die haben die ganz intensiv genutzt. Also man kann jetzt nicht sagen, dass da die Grundlagen lagen, weil danach gab es noch eine Phase, wo die Frauen ganz traditionell eigentlich wieder ihre Rolle eher als Hausfrau und Mutter in dieser Gesellschaft gesehen haben und erst in den späten 60er Jahren dann über die Öffnung des Bildungssystems sich dann Zugänge verschafft haben, aber es eben bis heute nicht geschafft haben, und da lege ich schon großen Wert drauf, dass sie in der Arbeitswelt mit den Männern gleichgezogen haben, nicht?
Herzlichen Dank. Gleich mehr in der WDR 2 Arena. W. Hermanns, ein Mann, hat geschrieben, in nahezu allen Bereichen des Arbeitslebens sind Frauen trotz gleicher oder gar besserer Qualifikation nach wie vor schlechter gestellt als ihre männlichen Kollegen. Frauenförderung und Männerbenachteiligung, unser Thema in der Arena. Bernhard Schöninger aus Recklinghausen hat eine Mail geschrieben, sagt, natürlich werden Männer benachteiligt. Und er zitiert die Wehrpflicht, die gibt es nämlich nur für Männer. Das hat aber heute keine Berechtigung mehr, so sagt er. Junge Frauen konkurrieren mit Männern um Studien, Ausbildung und Arbeitsplätze. Und in diesem Konkurrenzkampf haben die Männer eindeutig das Nachsehen, wenn sie zum Wehrdienst eingezogen werden. Wie sehen Sie das? Machen Sie mit.
Arena.
Mit Michael Brock. Hallo, guten Abend zusammen. Von wegen, it's a man's world. Die Welt ist ungerecht, sagen Männergruppen. Mädchen werden gefördert ohne Ende. Jungs dagegen lässt man im Stich. Sie kriegen die schlechteren Schulnoten und müssen härter arbeiten. Männer gehen später in Rente, obwohl sie eher sterben. Sie sind benachteiligt im Scheidungs- und Sorgerecht. Und all das ist unfair, so die Kritik und das Ergebnis von Jahrzehnten Feminismus. Ja, schon klar, da ist viel Polemik dabei. Also prima Thema für die Arena. Herbert Grün Meyer singt, Männer haben es schwer, nehmen es leicht. Was sagen Sie? Singen müssen Sie nicht unbedingt, nur anrufen. Das wäre schön.
WDR 2 Arena. Jetzt anrufen und mitmachen. 0800 5678 222.
Oder Mail schreiben geht auch. Zum Beispiel Beate Surmund hat geschrieben, ich bin Erzieherin und wir haben mit dem Problem zu kämpfen, dass unsere Mädchen folgenden Spruch skandieren. Mädchen sind stark, Jungs sind Quark. Mit welchem Recht machen die Mädchen die Jungs so runter? Im umgekehrten Fall, so schreibt Beate Surmund, würden die Jungen selbstverständlich als frauenfeindlich gelten. Wie sehen Sie das? Schreiben Sie uns das. wdr2@wdr.de. Ungesicherte Unfallstelle. Und damit sind wir wieder beim Thema Frauenförderung und Männerbenachteiligung. 0800 5678 222 nach wie vor die richtige Telefonnummer. Zum Beispiel für Michaela Willig aus Hürth. Namen Frau Willig.
Guten Abend.
Sie sind Polizeibeamtin und damit auch eine Minderheit, glaube ich, ne? Bei der Polizei, meine ich.
In meinem Beruf bin ich das auf jeden Fall, das ist richtig.
Und wie stehen Sie zu der Frage?
Ja, also ich vertrete so die Haltung, dass die traditionellen Geschlechterrollen beide Geschlechter gleichermaßen benachteiligen. Ich glaube nur, die Frauen haben das einfach etwas früher entdeckt. Ich finde das total schön, wenn Männer das jetzt für sich auch entdecken, dass sie bestimmten Einschränkungen unterliegen. Nur fällt mir trotzdem schwer, die Männer so als die armen, verfolgten Wesen zu sehen. Denn sie sind, denke ich, in den Bereichen, die gesellschaftlich einfach attraktiver sind, stark, weil die was mit Einflussnahme, mit Teilhabe und mit Macht zu tun haben. Und ich denke, von Männerförderung wird so lange nicht funktionieren, wenn es darum geht, Männer in die Bereiche zu bringen, die zurzeit von Frauen dominiert werden, wenn diese Bereiche einfach hinreichend unattraktiv sind.
Weil heißt,
zum Beispiel schlechter bezahlt werden.
Also wenn ich Sie hier zusammenfasse und sage, Sie sagen, Männer, liebe Männer, jammert nicht so rum, habe ich Sie da richtig zusammengefasst?
Ja, einerseits ja, jammert nicht so rum, weil es geht euch ja gut, ihr verdient viel Geld, ihr habt viel Macht, ihr seid in den Spitzenfunktionen, wo die Frauen dünn sind. Andererseits auch, jammert doch mal ein bisschen rum, weil man von euch erwartet, auf jeden Fall eigentlich arbeiten zu gehen. Wenn ihr das nicht tut, guckt man euch schräg an, und weil man von euch erwartet, immer tough und stark und hart zu sein, da wäre ein bisschen rumjammern vielleicht gar nicht so verkehrt.
Also, dann frage ich mal Dr. Eugen Maus, den Vorsitzenden der Initiative Mandat mit Doppel-N, wenn Sie Ihre Forderungen, Ihre Punkte vorbringen in der Öffentlichkeit, in der Politik beispielsweise. Haben Sie den Eindruck, Sie werden gehört?
Nein, Den Eindruck habe ich nicht.
Warum
wir
nicht?
Wir strengen es zwar an und wir haben jetzt einige Gespräche gehabt mit Politikerinnen und Politikern, aber das ist noch sehr zögerlich. Das liegt an verschiedenen Gründen. Ein Grund ist zum Beispiel, dass Politiker sich nicht gerne unpopulär machen mit Positionen, die in der Öffentlichkeit für Frauen besetzt sind. Da traut sich kein Politiker zu sagen, nein, das sehen wir anders. Da gibt es nur wenige, die auch mal wieder den Stachel löcken. Und das ist also ein Punkt. Denn jetzt hat die Frau Willig gerade angesprochen, die Vorteile und die Machtpositionen, die Männer innehaben. Und da können Sie und ich natürlich nur schmunzeln. Wir haben weder Macht, noch haben wir Millionen.
Ich habe die Macht. Ich könnte Ihnen zum Beispiel das Wort abschneiden jetzt.
Ja, ja. Da lachen wir. Aber das war's dann auch schon. Ne? Also es ist ja so, da werden die Vorteile von einer kleinen Schicht, die werden der breiten Masse der Männer zugerechnet. Mhm. Die Farbkesselauskratzer in der chemischen Industrie, die haben keine Macht und keine Vorteile und so. Und das ist die Mehrheit. Und für die engagieren wir uns. Wir machen uns keine Sorgen drum, ob jetzt in den Aufsichtsräten Männer oder Frauen sitzen. Das ist uns ziemlich egal.
Mhm.
Ja, wenn also jetzt so eine Forderung im Raum steht, Frauen sollen massenweise in Aufsichtsräte reingehen, da können wir nur lachen. Da dreht sich vielleicht um eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme von 200 Posten. Ja. Mehr ist das nicht. Also da muss man nicht Äpfel mit Birnen vergleichen.
Also dann würde ich jetzt mal fragen, bei den ganzen Gremien, die es so gibt, Ulrike Wenner von der Bundesagentur für Arbeit, jetzt mal im Ernst, wenn Sie zusammensitzen, Sie sind Leiterin des Stabes Chancengleichheit am Arbeitsmarkt und jemand wirft sich in die Bresche für die Männer, ist das Konsens dann unter denen, die da sind, dass man da was tun muss oder kichern da manche Frauen dann auch und sagen, ach, was will der denn nur wieder?
Also ich denke, es kommt auf die Zusammensetzung der Gruppe an, aber innerhalb der Bundesagentur, denke ich, können Sie eben auf eine entsprechende Offenheit setzen, weil wir eben, was ich eingangs schon mal gesagt hatte, genau diese Entwicklung innerhalb der Arbeitsmarktpolitik durchgemacht haben, in Anführungszeichen durchgemacht, dass eben anfangs eine deutliche Fokussierung auf die Frauenthematik war und man dann aber aufgrund dessen, was sich eben in der gesamten Arbeitsmarktpolitik, angefangen von der europäischen Ebene über die bundespolitische, diese Perspektive durchgesetzt hat, zu sagen, wir müssen gucken, wo es einen Nachteil auszugleichen gilt bei den Geschlechtern. Und es ist aber eben nach wie vor noch stärker eben in vielen Bereichen bei der Frauen Seite entsprechend einzuleiten, aber eben, wenn entsprechende Nachteile eben auch auf Männerseite sind und wir haben ja schon verschiedene Aspekte gehabt, dann sind wir da genauso gefordert. Und ich möchte noch auf einen Punkt von Herrn Dr. Maus eingehen. Also ich bin Pi mal Daumen seit 20 Jahren an dem Thema dran. Es bedarf eine Hartnäckigkeit, sich da Gehör zu verschaffen.
Ja.
Als ich mich damals mit dem Thema oder mit dem Thema zugewandt habe, hat einer meiner Kollegen ganz spontan zu mir gesagt, ach, mit ihm konnte man sich doch eigentlich mal ganz vernünftig unterhalten. So, und von daher, sich also eben von beiden Geschlechtern her damit auseinanderzusetzen, das ist das Wichtigste, denke
ich. Ja, und was ist jetzt mit der Politik? Der Vorwurf lautete ja gerade, kein Politiker macht sich unbeliebt, wenn er sich dann auf die Bühne stellt und für Männer bessere Chancen sozusagen einfordern sollte. Marion Gierden-Jülich ist Staatssekretärin im Landesministerium für Integration. Würden Sie es tun?
Ja, sicher würde ich es tun, wenn ich die Situation hätte. Nicht, man müsste doch mal über eines hier offen reden können. Die Gleichstellungsgesetze sind ja nicht dazu da, Frauen zu bevorzugen, sondern einen Nachteilsausgleich herzustellen. Das heißt, wenn ich mir den öffentlichen Dienst bei uns anschaue, ja, dann sind Frauen dort besonders zu berücksichtigen, wo sie unterrepräsentiert sind und nicht, wo sie schon in Mengen sitzen. Und diese Fälle haben wir immer noch nicht. Und da ist selbst der öffentliche Dienst, wo das eigentlich kein Problem mehr sein sollte, in ihren oberen Führungsebenen sind Frauen immer noch unterrepräsentiert. Und ich meine, man kann sich das natürlich auch leicht machen, Herr Mausen, sondern es interessiert mich nicht. Mich interessiert es aber schon, ob ich Frauen in Vorständen großer Unternehmen finde, die ich in Deutschland nicht finde.
Ja.
Ich bin nicht nur Partei. Genauso würde es mich interessieren, wenn ich keine Männer hätte in Feldern, wo ich gerne ein ausgewogenes Geschlechterverhältnis haben möchte. Unser Ansatz ist eigentlich immer der, dass gemischte Teams am besten funktionieren.
Dankeschön, danke Frau Willig, dass Sie angerufen haben. Wir werden sicher gleich an dem Punkt noch weitermachen. Jetzt aber erstmal eine Warnmeldung. Das ist Gleichstellungspolitik und die Folgen, das Thema heute Abend in der WDR 2 Arena. Sie können nach wie vor mitmachen unter 0800 5678 222 oder per Mail wdr2@wdr.de. Rolf Scheier zum Beispiel hat eine Mail geschrieben. Er sagt, selbstverständlich sind Frauen dann nach wie vor im politischen, gesellschaftlichen und beruflichen Leben in Deutschland benachteiligt. M. Stolt, ich nehme mal an, es ist ein Mann, schreibt, beliebter Spruch meines Mathelehrers aus den 80ern, die Männer werden erst unter Naturschutz gestellt, wenn sie vom Aussterben bedroht sind. So ganz Unrecht, schreibt er, hatte er wohl nicht. Beate Brettmann hat uns angerufen aus Heiligenhaus. Guten Abend, Frau Brettmann.
Guten Abend.
Sie haben eine Frage an Herrn Maus?
Genau. Ich bin jetzt so in den 40ern und ich habe immer schon gesagt, alle Berufe können von jedem Geschlecht ausgeführt werden. Hatte ich nie ein Problem mit und ich muss ihm auch recht geben, wenn die Männer zur Bundeswehr müssen, dann müssen die Frauen das auch. Aber ein Phänomen habe ich jetzt festgestellt. In meinem Jahrgang oder so drumherum haben mir immer alle Männer erklärt, sie konnten keinen Erziehungsurlaub nehmen, weil die Frauen weniger verdienen. Stimmt ja auch. Jetzt kommt die neue Generation nach, so die in den 20ern. Gut ausgebildete Frauen in freien Berufen verdienen sehr gut. Männer im Staatsdienst verdienen weniger. Und wenn ich denen jetzt sage, jetzt seid doch mal Hausmann, bleibt zu Hause, ihr könnt viel besser Erziehungsurlaub nehmen, dann werde ich angegiftet. Ich werde regelrecht angegriffen, warum ich denn sowas sagen würde.
Also die Männer fühlen sich auf den Schlips getreten, wenn sie anhaben.
Genau, also wenn ich sage, bleibt doch mal zu Hause, ihr könnt das, ihr seid im Staatsdienst, ihr könnt das viel besser als in der freien Wirtschaft, dann werde ich echt total angegriffen von den Männern.
Und die Frage an Herrn Maus ist, wie kann das sein oder wie?
Genau, wie kann das sein, dass die neue Generation sich so angegriffen fühlt?
Ja, fragen wir ihn mal. Dr. Eugen Maus, erster Vorsitzender der Initiative Mandat mit 2N.
Ja, ich wollte Sie schon fragen, von wem Sie denn angegriffen werden. Es hätte ja auch sein können, dass Sie von den Frauen angegriffen werden, Frau Brettmann. Denn es ist durchaus nicht so, dass die Männer jetzt auf einmal alle Wahlfreiheiten hätten. Da haben ja die Frauen auch noch ein Wort mitzureden, ob ihre Männer jetzt plötzlich zu Hause bleiben oder nicht. Und zwar ein ganz gewichtiges. Es ist in vielen Fällen so, dass die Frauen eben das gar nicht wünschen, dass ihre Männer auf einmal kürzer treten und sie sich dem Erwerbszwang aussetzen müssen und dem Stress im Beruf. Also diese Rollenbilder, die sind durchaus noch nicht so durchgängig. Ich stimme Ihnen völlig zu. Jeder kann jeden Beruf ausüben, für den er qualifiziert ist. Und wenn jemand gut ist in Erziehungsfragen, ein Mann zum Beispiel, und er bleibt zu Hause, ich hätte überhaupt kein Problem damit. Das Problem ist, dass die Wahlfreiheiten derzeit weit mehr auf Seiten der Frauen liegen. Sie können sich ihre Rollenentwürfe wesentlich besser aussuchen. Ich nehme mal ein extremes Beispiel. Was machen wir, wenn sich ein Paar trennt? Dann ist auf einmal keine Rede mehr davon, dass der Mann Erziehungszeit nehmen soll. Dann muss er um ein Sorgerecht kämpfen, damit er sein Kind überhaupt sehen darf. Ja, also vielleicht beantwortet das Ihre Frage ein wenig.
Frau Brettmann, beantwortet Sie?
Nein. Wahrscheinlich nicht.
Ja.
Ja. Also wenn ich vielleicht da mal einsteigen darf. Erstens haben wir im Familienrecht in Deutschland das Prinzip der gemeinsamen elterlichen Sorge. Und das haben wir jetzt schon fast 20 Jahre etabliert. Also von daher kann ich das einfach nicht so unwidersprochen hier im Raum stehen lassen.
Das stimmt
was Sie da
ja
sagen.
Nicht für unverheiratete Paare. Da muss der Mann
ich
die
rede
Frau
jetzt
um
aber, ich rede
fragen,
jetzt
nicht?
Von den verheirateten
da
Paaren.
Doch sehr
das
viele.
Zweite ist, es ist einfach eine für mich nicht unterlegte Behauptung, wenn Sie sagen, die Frauen wollen das gar nicht, dass die Männer Babypause machen. Womit können Sie das belegen, dass die Frauen das nicht wollen? Hier gibt es einen ganz konkreten Fall und diese Fälle kommen mir auch auf den Schreibtisch. Wir haben ja im Moment ein ausgesprochen attraktives Elternzeitgesetz, wo das Elterngeld nach dem letzten Einkommen berechnet wird. Und es ist insoweit attraktiv, weil es für den, der mehr verdient hat, halt umso attraktiver ist, Elternzeit zu nehmen. Und dennoch haben wir jetzt zwar eine Steigerung bei den Vätern, aber wir haben sie letztlich nur bei den 2 Monaten, die es zusätzlich gibt.
Also, Frau Brettmann, danke, dass Sie angerufen haben. Ich fürchte, mehr Antworten kriegen Sie nicht an der Stelle. Aber vielleicht können wir es mal auf einen anderen Aspekt beziehen, der so ähnlich liegt. Irene Lüttgen zum Beispiel hat uns eine Mail geschrieben, die sagt, ich habe oft schon Selbstbehauptungs- und Selbstverteidigungskurse für Mädchen gegeben. Wenn ich nun für die Jungs einen gleichwertigen Kurs anbieten möchte, dann ist das sehr schwer, einen Mann zu finden. finden, der das kann. Und wenn, ist es sehr viel teurer. Frauen sind eher bereit, ehrenamtlich oder gegen geringeres Gehalt Förderprogramme durchzuführen. Ulrike Wenner von der Bundesagentur für Arbeit. Ist das auch ein Aspekt, der da reinschlägt?
Denke ich auch, also auch anknüpfend an das, was vorher Gesprächsthema war. Ich denke, man muss sich ja klar machen, dass sich unsere sozialen Sicherungssysteme sehr stark verändern, dass also dieses reine Lustprinzip, was Herr Dr. Maus gerade angeführt hat, sich inzwischen immer mehr auflöst. Das Ernährermodell, das klassische, dass der Mann sozusagen derjenige ist, der den ganzen Laden schmeißt, in Anführungszeichen, was die finanzielle Seite anbetrifft, dem ist nicht mehr so. Und eben auch das Selbstverständnis von Frauen hat sich ja gänzlich verändert. Und was ich eben gerade eingangs sagte, die sozialen Sicherungssysteme fordern Frauen ja auch immer mehr. Nehmen wir mal das neue Unterhaltsrecht beispielsweise. Und von daher ist das also meines Erachtens eben nicht haltbar, was da an Äußerungen kam. Ehrenamt ist sicherlich ein Bereich, wo nach wie vor insbesondere Frauen aktiv sind und wo man aber sich eben auch immer wieder fragen muss, was unsere Gesellschaft an Leistungen einfordert beziehungsweise entgegennimmt, die eben sich letztlich dann insbesondere für Frauen nachteilig auswirken, was ihre Alterssicherung
also
angeht.
Also jetzt frage ich nochmal Dr. Eugen Maus, warum zum Beispiel gehen so wenige Männer ins Ehrenamt? Das war ja die Kritik.
Also Sie haben einen Mann vor sich, der im Ehrenamt ist. Das bin ich selbst. Ja.
Schlagende Gegenargument.
Aber das ist durchaus nicht so, wie es immer klischeehaft hingestellt wird, dass die Frauen die ganze Familienarbeit oder die soziale Arbeit in der Familie schultern, wenn man die einschlägigen Untersuchungen sucht. Ich kann sie jetzt nicht mit URL und so weiter, also mit Webseite, Adresse zitieren. Wer das will, kann das auf unserer Internetseite nachlesen. Das ist ein durchaus ausgewogenes Verhältnis. Mhm. Ich kann wieder ein praktisches Beispiel anbringen, obwohl ein Beispiel kein Beweis ist, das weiß ich selbst. Aber mein Bruder und ich und meine Schwester, wir sind rund um die Uhr für unsere Mutter tätig, und wenn ich da ins Altenheim gehe, da sehe ich alte Männer und alte Frauen, die von jüngeren Männern und jüngeren Frauen betreut werden. Es mag im Einzelfällen Übergewichte geben nach der Seite, aber generell finde ich, wir sollten jetzt nicht die Männer so schlecht schreiben und nicht schlecht reden, denn davon wird ein Mann nicht besser.
Dankeschön, ja. Gleich mehr. Die WDR 2 Arena mit einer Mail von Stefan Decker aus Köln. Der fragt, sagen Sie mal, warum sind Gleichstellungsbeauftragte eigentlich immer weiblich? Marion Girden-Jülich aus dem Integrationsministerium Nordrhein-Westfalen.
Wir haben im Moment einen männlichen Frauenminister in Nordrhein-Westfalen.
Ja, aber der Gleichstellungsbeauftragte.
Und wir haben auch vereinzelte männliche Gleichstellungsbeauftragte, das ist allerdings richtig, sind ganz wenige. Dieses Instrument der Gleichstellungsbeauftragten ist natürlich damals geschaffen worden, weil Frauen vor allen Dingen im öffentlichen Dienst in den einzelnen Laufbahnen sehr unterrepräsentiert waren, und Ziel war ja eine gewisse Geschlechterparität am Ende zu erreichen.
Und vor vielen, vielen Jahren war der erste Frauenbeauftragte in Nordrhein-Westfalen Friedhelm Fartmann. Da gab es Riesenproteste damals, aber das ist ein anderes Thema. Christiane Mild hat uns angerufen aus Recklinghausen. Namen Frau Mild.
Guten Abend.
Sie arbeiten im Betriebsrat eines Unternehmens?
Ja, eines mittelständischen Unternehmens mit 1500 Mitarbeiter.
Und was erleben Sie da zwischen Männern und Frauen?
Ja, eigentlich in meiner Wahrnehmung ist es so, zum Beispiel wenn es um die Besetzung von Führungsstellen geht, dass sich einfach weniger Frauen auch bewerben. Also das ist nicht so, dass Frauen benachteiligt werden bei der Auswahl dann, sondern es gibt einfach weniger Frauen auszuwählen. Welche Gründe das im Einzelnen haben kann, also kann ich natürlich nicht sagen. Meine Wahrnehmung ist aber auch, dass der Druck auf Männer, sich auf Führungspositionen zu bewerben, ein wesentlich anderer ist, als das bei Frauen ist. Also das hat auch was mit Anerkennung, Image zu tun, und ich habe das durchaus in meiner Laufbahn auch erlebt, dass Männer dann hinterher gesagt haben, ach nee, das ist irgendwie doch nicht so der richtige Job für mich, und sind dann wieder in die Fachlaufbahn zurückgegangen.
Würden Sie denn jetzt sagen, ich schmeiß mich in die Bresche, mehr Frauen in Führungspositionen demzufolge?
Also sehe ich die die Notwendigkeit eigentlich nicht. Das muss ja jede Frau für sich selber entscheiden, ob sie sich auf eine Fachlaufbahn oder eine Führungslaufbahn bewirbt. Und wie gesagt, meine Wahrnehmung ist, dass das nichts ist, dass zumindest bei uns im Unternehmen, dass das dass weniger Frauen in Führungspositionen sind, dass das nichts damit zu tun hat, dass bei der Auswahl tendenziell die Männer bevorzugt werden, sondern Frauen trauen sich, wollen nicht in Führungspositionen, es bewerben sich einfach weniger.
Hm. Gut, danke, dass Sie angerufen haben, dass Sie uns das erzählt haben. Anita Werner aus Aachen hat uns eine Mail geschrieben. Nimm nochmal Bezug auf das, was vorhin gesagt worden ist von Herrn Dr. Maus. Wehrpflicht nur für Männer. Sie sagt, die Wehrpflicht dauert ein paar lächerliche Monate, jede Schwangerschaft aber 9 Monate. Und dann sind die Frauen auch noch benachteiligt in der Karriere, Dr. Maus. Was sagen Sie?
Also das, was sie da sagt, ist nicht richtig. Die Wehrpflicht dauert nicht ein paar Monate, sondern die dauert, solange man wehrfähig ist. Und man muss also Wehrübungen machen unter Umständen bis zum 50. Lebensjahr. Das ist die eine Sache. Ich weiß nicht genau, ob es 50 oder 45 ist. Mhm. Also damit ist es nicht abgegolten. Nicht? Und dann, was war die zweite Frage?
Eine Benachteiligung in der Karriere dadurch, dass man Kinder hat.
Ja, also das ist
also,
eben...
dass Frau Kinder hat, um genau zu sagen.
Da wird immer so getan, als bekämen die Männer keine Kinder. Es ist ja so, wenn auf einmal ein Kind da ist und ich gehe davon aus, dass das doch in vielen Fällen noch einvernehmlich passiert, ja, dann steht im Grunde der Mann vor nicht minder großen Zwängen wie die Frau. Da kommen wir auf das, was eben angesprochen worden ist. Auf einmal ist ein Erwerbszwang da. Der Mann kriegt auf den, der junge Mann kriegt auf die Schulter geklopft und gesagt, ja, nun mach mal, nun weise dich deiner Verantwortung für würdig. Und die Frau kann sich selbst verwirklichen. In dem Sinne, dass sie ein Kind bekommt. Das ist auch eine Form von Selbstverwirklichung. Wer das anders sieht, also da kann ich nicht mithalten. Ja, es ist jedenfalls keine Selbstverwirklichung, zum Militär zu gehen. Es gibt Männer, die gehen gern zum Hauen und Stechen, aber das ist Geschmackssache. Mein Geschmack ist das nicht.
Nein. Also Kind kriegen für Frauen als Selbstverwirklichung. Ich sehe da so ganz zuckende Augen bei Dr. Marion Gierden-Jülich vom Ministerium für Integration Nordrhein-Westfalen.
Ja, ich habe mit dieser Sichtweise schon ein sehr großes Problem. Nicht, also eine Entscheidung für ein Kind wird in der Regel, das haben Sie ja richtig gesagt, Herr Maus, von zwei Personen getroffen, nämlich vom potenziellen Vater und von der potenziellen Mutter. Und es sollte zumindest so sein, dass sich dann auch beide verantwortlich für dieses Kind fühlen. Tatsache ist aber, dass wir in Deutschland 40% alleinerziehender Mütter haben, die von Sozialhilfe leben, um das mal salopp zu sagen, weil sie keinen haben, der sie in der Erziehung ihrer Kinder unterstützt, weil sie keinen Betreuungsplatz finden. Da arbeiten wir ja jetzt Gott sei Dank alle dran. Aber hier eine Realität zu zeichnen, wonach Frauen ganz entspannt zu Hause sitzen und dann mit dem Baby durch den Park schlendern, nicht während der Mann auf der Maloche ist und guckt, dass er die Kohle... Also diese Zeiten sind nur wirklich lange vorbei.
Dankeschön. Wir haben eine Warnmeldung von WDR 2. Vorsicht bitte auf der A45. Hagen Richtung Gießen zwischen Willensdorf und Haiger-Burbach besteht Gefahr durch ein defektes Fahrzeug. Das musste jetzt... No, I'm here to stay. Ja, ein paar polemische Mails sind natürlich auch dabei. Leonie Bergmann zum Beispiel hat geschrieben, worüber beschweren sich die Herren da eigentlich? Darüber, dass sie Leistung bringen müssen, um gegen eine Frau, die Leistung bringt, antreten zu können. Frauenförderung, so Frau Bergmann, ist nach wie vor nötig, weil Frauen oft durch Männer zu demoralisiert sind, dass sie Unterstützung bräuchten, um wieder auf die Beine zu kommen. So, jetzt telefonieren wir mal Richtung Münster. Da hat uns nämlich Professor Christoph Blomberg angerufen und ich sage das ausdrücklich dazu. Guten Abend, Herr Professor Blomberg.
Guten Abend, Herr Professor.
Weil Sie, erzählen Sie selber, was gemacht haben in Sachen Jungenarbeit.
Ja, bevor ich an der Katholischen Hochschule Paderborn begonnen habe zu lehren, habe ich 4 Jahre lang die Fachstelle Jungenarbeit in Nordrhein-Westfalen als Bildungsreferent begleitet. Eine Einrichtung finanziert mit Mitteln des Jugendministeriums mit der Aufgabe, die Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen, Fachkräften in Schule und Jugendhilfe transparent zu machen.
Und was war da die Hauptlehre aus dieser Lebenswelt?
Naja, die Hauptlehre ist schon, dass man, glaube ich, nicht mehr so eindeutig sagen kann, das einen sind die Gewinner, das andere sind die Verlierer, sondern dass man mal etwas differenzierter gucken muss, um welchen Jungen handelt es sich eigentlich, wie ist genau sein Erscheinungsbild, wo zeigt er vielleicht ein klassisches Verhalten, hinter dem sich vielleicht Unsicherheit verbirgt, wo ist die Lehrkraft oder ist der Pädagoge, der vielleicht dieses Verhalten in eine bestimmte Richtung interpretiert, mit fehlinterpretiert und dann vielleicht sanktioniert. Das heißt, man müsste im Einzelfall differenzierter gucken. Und das ist auch etwas, was ich im Rahmen dieser Sendung noch einmal anmerken möchte. Gerade wenn wir um das Thema Berufsperspektiven reden, wenn man den Faktor Geschlecht nochmal mit dem Faktor Migration, soziale Schicht kombiniert, dann haben wir ein großes Problem.
Also Sie sagen, Jungs aus Einwandererfamilien, sind die wirklich benachteiligt? Habe ich das richtig begriffen?
Ich bin kein Freund dieser Thematik Benachteiligung, sondern wir haben große Problematiken. Und wenn wir uns die Statistiken von den Haupt- und den sogenannten Sonderschulen anschauen, dann werden wir feststellen, dass wir dort überproportional Jungen haben und nochmal überproportional Jungen mit Migrationshintergrund oder aus sogenannten schwächeren sozialen Schichten. Hm. Und die haben keine Perspektive. Die haben keine Berufsperspektive. Selbst wenn sie eine Ausbildung kriegen, werden sie nach dem ersten Arbeitsmarkt nicht Fuß fassen. Und das ist zum Beispiel ein Faktor, der in der gesamten Diskussion relativ unberücksichtigt ist, der aber ein großes Konfliktpotenzial birgt, aus meiner Sicht. Und wenn Sie so das Land NRW ansprechen, dann muss ich sagen, was die Gleichstellungsstellen angeht, ich habe in 4 Jahren, in denen ich durchs Land gereist bin, eigentlich eine relativ große Offenheit erlebt, auch die jungen Thematik mit ins Boot zu holen. Mhm. Was vielleicht fehlt, ist ein Unterbau an Fachkräften. Da haben wir eigentlich der Frauenbewegung noch einiges nachzuholen im Vergleich zur Frauenbewegung. Und es muss natürlich auch ein Wohlwollen von Seiten der Politik und von Seiten des politischen Klimas vorhanden sein. Gerade
ja, das ist uns ja eben versprochen worden, dass es das mittlerweile gibt. Ich würde aber gerne nochmal zurückkommen. Ulrike Wenner ist bei uns von der Bundesagentur für Arbeit in Nordrhein-Westfalen auf dieses Thema Jungs mit Migrationshintergrund. Also ich sage immer lieber Einwandererfamilien, also diejenigen, die zu uns gekommen sind, schlechtere Schulabschlüsse oft haben und deswegen auch schlechtere Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Das haben wir oft thematisiert in der WDR 2 Lehrstellenaktion. Ist auch nach wie vor, glaube ich, ein Problem, Frau Wenner. Was tun Sie da?
Also zunächst mal kann ich das bestätigen. Und wenn man sich das also jetzt von der Situation her anguckt, ist es, denke ich, eine Weiterentwicklung. Sie hatten es ja eingangs gesagt, die Geschlechterperspektive reicht so gesehen dann nicht mehr, sondern wir müssen, wenn wir jetzt diesen Nachteilsausgleich uns angucken wollen, unter weiteren Kriterien differenzieren und weiterhin unter Geschlecht. Und da ist gerade in einem Bundesland wie Nordrhein-Westfalen diese Integrationsthematik ganz besonders wichtig. Mhm. Wir haben gemeinsam mit dem Schulministerium beispielsweise, mit dem Gleichstellungsministerium und ich sagte vorhin schon mal, ich war heute auf einem sehr interessanten Kongress vom Innovationsministerium, dass wir also gemeinsam mit diesen Ministerien zur Thematik Berufsorientierung Programme entwickeln und Projekte, die eben just diese Aspekte weiterverfolgen und eben auch gerade diese Migrationsthematik in den Blick nehmen. Und das Ganze aber eben auch unter der Geschlechterperspektive.
Also jetzt nehme ich dann noch eine Mail dazu von Michael Schuster, der uns geschrieben hat, Jungs sind im Bildungssystem erheblich schlechter da, sie schneiden schlechter ab als Mädchen. Ihn interessiert in diesem Zusammenhang, was die nordrhein-westfälische Landesregierung konkret tut, um diese Benachteiligung abzubauen. Das passt ja jetzt dann auch ganz gut. Also Jungs aus deutschen Familien, Jungs aus Migrantenfamilien, wie auch immer. Dr. Marion Gehrden-Jülich vom Integrationsministerium.
Also wir haben mehrere Zugänge. Wir haben ja einmal, wir fordern ja diese berühmte Fachstelle für Jungenarbeit, von der eben die Rede war, aber wir führen im Moment eine Jungeninitiative durch im Rahmen unserer Jugendhilfemaßnahmen. Da haben wir inzwischen 3.500 Jungs mehr oder weniger begleitet in unterschiedlichen Städten mit unterschiedlichen Programmen, weil Fakt ist ja auch, dass gerade diese Problemgruppen, die fallen uns durchs Rast, bevor sie bei Frau Wenner landen, sind sie im Grunde genommen mit Schulabbrüchen, sind sie in ein Loch gefallen. Mhm. Und da ist die Jugendhilfe eigentlich das Instrument, um sie rauszuholen. Also wir versuchen schon, diese besonderen, sagen wir mal, besonderen Bedarfe von Jungs mit Hilfe dieser Initiative, die von einem sehr breiten Bündnis auch getragen wird, zu identifizieren und Modelle zu entwickeln, die dann schließlich in die Schule hineinwirken können, aber eben auch in den Arbeitsmarkt hineinwirken. Wenn Sie mal gucken, wir haben dieses Werkstattjahr, was eigentlich ein Instrument war, um jungen Menschen mit Vermittlungsschwierigkeiten in den Arbeitsmarkt zu helfen. Und da haben sie überwiegend Jungs, weil es da auch um praktische Fertigkeiten ging und eben nicht nur der Schulabschluss das Entscheidende war, sondern das, was die Jungen praktisch mitbrachten. Und das sind so Instrumente, die eigentlich das, was Jungs an Potenzial haben, noch sehr viel besser sichtbar machen.
Bis hierhin, Dankeschön. Wir fassen das gleich mal zusammen, die WDR 2 Arena, Frauenförderung und Männerbenachteiligung. An der Stelle übrigens schon mal danke allen, die sich bisher schon gemeldet haben per Mail oder per Telefon. If you're a cowboy, I would trade. Die WDR 2 Arena. Und jetzt bleiben wir telefonisch in Köln bei Anke Zademark. Na, Frau Zademark.
Schönen Abend.
Wie ist das denn jetzt? Frauen, haben die immer noch zu kämpfen?
Also meiner Meinung nach haben sie immer noch leichte Benachteiligungen, aber trotzdem sind wir da schon stark vorangeschritten. Ich wollte eigentlich gerne beide Seiten ein bisschen entschwächen, sowohl die Frauenförderung als auch die Männerbenachteiligung. Ich bin jetzt 27 in der jungen Arbeitergeneration, werde dieses Jahr noch heiraten und ich bin halt der Meinung, dass wir beide noch viel lernen müssen. Mhm. Also die Männer lernen gerade mit Haushalt und den Themen klarzukommen, meiner Meinung nach. Und die Frauen lernen im Beruf klarzukommen und Führungspositionen zu übernehmen. Und da muss man, glaube ich, vielleicht sogar noch eine ganze Generation warten, bis wir da ankommen, was heute noch sehr strittig ist.
Also das ist doch mal ein schön konziliantes, versöhnliches Schlusswort, hätte ich fast gesagt. Dr. Eugen Maus ist bei uns Vorsitzender von Mandat, der Interessenvertretung der Überparteilichen für männliche Bürger. Also so gesehen hätten die Männer dann auch was von der Frauenbewegung, weil die Frauen so aggressiv und fordernd gewesen sind, dürfen es die Männer jetzt auch?
Also wir sind überhaupt nicht dagegen, dass die Menschen sich weiterentwickeln und an sich arbeiten. Das kann niemandem schaden. Aber die Politik hat Aufgaben an sich gezogen und ist in der Verantwortung. Also es geht jetzt nicht, dass der Ball zurückgespielt wird und gesagt wird, ihr Männer, ihr müsst euch ändern, sondern es sind konkrete Missstände da. Wir haben die Bildungsproblematik angesprochen, wir haben angesprochen, noch nicht, aber das können wir weglassen, die Diskriminierungen im Gesundheitswesen, auf dem Arbeitsmarkt gibt es verschiedene Probleme und die müssen politisch gelöst werden. Da kann man nicht den Männern sagen, da müsst ihr euch ändern oder so. Das können sie auch machen zusätzlich. Mhm. Sicher kein Schaden und ich fand es auch ganz gut. Ich gehe auch lieber mit Frauen um, die selbstbewusst sind und emanzipiert sind. Mit denen komme ich besser zurecht wie mit Mauerblümchen, wenn es die noch gibt. Ich weiß es nicht. Ich bin etwas aus der Schusslinie. Ja, aber jedenfalls, ich sage, die Politik ist in der Verantwortung, es muss etwas passieren, es ist ein großer gesellschaftlicher Sprengstoff, der da ruht.
Also dann fragen wir Dr. Marion Gierden-Jülich, Staatssekretärin im nordrhein-westfälischen Ministerium für Generationen, Familien, Frauen, Integration und auch Männer letztlich dann. Also wo machen Sie sich stark, an welchen Punkten? Die Forderung war gerade im Raum.
Also für uns ist im Ergebnis wichtig, dass Jungen und Mädchen, Frauen und Männer, egal ob zugewandert oder hier geboren, die Chancen, die sie haben, auch ergreifen können und dass ihnen dann auch die Türen offen stehen. Und diese Türen aufzudrücken, dort, wo sie noch verschlossen sind, das ist eigentlich das, was wir erreichen wollen. Mhm. Und da geht es eben an manchen Stellen, geht es noch darum, Frauen Mut zu machen, Frauen zu unterstützen, aber es geht eben, und das verkennen wir auch nicht, es geht um eine zunehmend große Gruppe von jungen Männern, die wir offensichtlich in den letzten Jahren nicht genügend im Blick hatten.
Also und Ulrike Wenner von der Bundesagentur für Arbeit, Regionaldirektion Nordrhein-Westfalen. Nehmen Sie die Männer, die Jungs mehr in den Blick, da wo es nötig ist, da wo gefördert werden muss. Wie tun Sie das?
Indem wir den Auftrag Chancengleichheit von Frauen und Männern am Arbeitsmarkt realisieren, das heißt analysieren, wie sieht es konkret aus, indem wir Potenziale eben für den Arbeitsmarkt, Stichwort Fachkräftebedarf, erstmal erkennen müssen, motivieren, erschließen, fördern. Und ich denke eben jetzt auch mit Blick auf das, was Sie gerade noch gesagt hatten, Herr Dr. Maus, dass wir profitieren können in diesen Perspektiven, ob einmal Geschlechterperspektive und dann aber auch Migrationsthematik, die wir gerade noch hatten, von dem, was die Frauenförderung in den letzten Jahren an Konzepten entwickelt hat, an Strategien und an Netzwerken auch insbesondere zur Wirtschaft aufgebaut hat, mit der wir das Thema dann gemeinsam sozusagen lösen können für das, was wir am Arbeitsmarkt in der Hinsicht auch erreichen wollen.
Herzlichen Dank, das war die WDR 2 Arena. Eine Mail kann ich Ihnen aber nicht ersparen, vor allen Dingen Frau von der Leyen nicht. Heinrich Müller aus Düsseldorf hat nämlich geschrieben, ich habe ein Schreiben des Bundesfamilienministeriums vorliegen, in dem eine Mitarbeiterin von Frau von der Leyen mitteilt, dass ihr Ministerium sehr wohl für Jugend, Familie und Frauen zuständig sei, aber nicht für Männer. Insofern denke ich mal, unser Thema heute Abend, Frauenförderung, Männerbenachteiligung, bleibt ein Thema. Danke allen, die mitgemacht haben. Das war die WDR 2 Arena. Mein Name ist Michael Brocker und jetzt gleich übernimmt der Kollege Udo Fied mit dem WDR 2 Musikclub. Der hat ganz viele neue CDs, zum Beispiel die neue CD von U2. U2 heißt es. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.